Hallo zusammen, herzlich willkommen. Eine neue Folge des Bitflip Podcasts. Heute wieder nur mit mir und einer weiteren Person.
Ja, aber was
diesmal
ist los?
Ist nicht Marius. Was ist passiert? Kevin ist halt wieder.
Ja, ich war letzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte Woche war.
Genau, ich war in Portugal.
Ich war in Portugal.
Du machst Urlaub. Warum machst du Urlaub?
Ich hatte Urlaub. Es war ja ein paar Feiertage oder ein Feiertag, den haben wir dann verlängert. Ja. Genau, ja. Deswegen waren wir in Portugal mit der Family. Und der Marius ist heute in Hamburg.
Ja, aber der macht keinen Urlaub, der macht Arbeit.
Genau, OMR Festival, also ist genau das Gegenteil von Entspannung, glaube ich. Ich war noch nie dort, aber alle sagen immer, dass es so riesig und so voll ist. Also,
es ist eine Marketingmesse, ne? Also wahrscheinlich eine der größten Marketingmessen, die wir so haben hier bei uns.
Also da kommen halt auch wirklich alle Leute, die irgendwas mit Marketing zu tun haben, gehen dorthin.
Ja, also eigentlich sollten wir auch hin, aber wir haben das Glück, dass wir ein Management haben und dass wir uns auf Informatik konzentrieren dürfen. Also ich zumindest.
Also du würdest eigentlich hingehen, oder?
Nee, mein Management hat mich tatsächlich gefragt, ob ich hingehen möchte auf die OMR.
Online Marketing Rockstars, glaube ich.
Online Marketing Rockstars, ach du Scheiße. Ja, okay. Nee, also ich habe Informatik ist mein Themenbereich, den ich mir ausgesucht habe, nicht Marketing. Das ist schon, war schon Absicht. war schon so geplant. Da darf dann Erwin hingehen und da dürfen dann die anderen von. Wobei ich weiß gar nicht, also.
Aber als Creator bist du ja eigentlich auch hast du ja eigentlich auch viel mehr mit Marketing zu tun, als dir eigentlich lieb ist, oder?
Eigentlich schon, ja. Das ist, ja, du ja auch. Also ich meine.
Ja, genau, also ja, klar, als Creator. Also du machst ja Werbung, wir haben jetzt beide Newsletter. Also das ist ja alles Marketing eigentlich. Genau, abonniert und was wir hier machen, ist ja eigentlich auch.
Ist eigentlich Spaß haben, aber im Grunde genommen ist es Marketing, weil wir ja theoretisch machen wir darauf Werbung. Also wir machen für uns Werbung, wir haben YouTube-Werbung im Zweifelsfall. Aber also ich muss sagen, für mich ist es auch so ein bisschen mit euch einfach austauschen, was so gerade in der Technik alles passiert, weil es einfach viel zu viel und viel zu schnell geworden ist. Deswegen, es hat so mehrere Aspekte immer. Das ist ganz geil.
Ja, also ich finde unsere wöchentliche Einheit eigentlich auch ziemlich entspannt, weil es ist halt immer dieses, man macht halt so viel alleine. Ich weiß nicht, bei dir ist es halt wahrscheinlich auch so gerade Content-Erstellung. Ja. Klar, man hat zwar Cutter und so weiter, arbeitet dann mit anderen Leuten zusammen.
Aber man sieht es nicht.
Aber man sitzt halt immer alleine vor der Kamera.
Ja.
Und ich finde es halt eigentlich ganz cool, weil das auch so würde ich sagen, so ein bisschen Low Effort ist. Also ich weiß ja nicht, was ihr, was die Zuschauer oder Zuhörer jetzt für einen Eindruck bekommen.
Alles perfekt recherchiert, alles immer vorher geskriptet natürlich.
Ja, aber in der Realität ist so, dass wir teilweise 5 Minuten, bevor die Sendung losgeht, uns erstmal überlegen, worüber quatschen wir heute. Und dann ist halt einfach, was uns gerade so beschäftigt. Und und das finde ich halt so cool, dass wir uns einfach hier zusammensetzen, eine Runde quatschen.
Wie eine Selbsthilfegruppe, die einfach nur öffentlich verfügbar ist.
Und es ist halt einfach so eine coole Zusammensetzung, weil jeder so aus ein bisschen so einem anderen Feld, aus einem anderen Feld kommt, so ein bisschen was anderes macht und jeder halt so in seiner eigenen Bubble unterwegs ist. Aber es gibt auch ziemlich viel Überschneidung.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind alle irgendwie Technik, aber du bist eher so Apple-Ökosystem, ich bin eher so in einem ganz anderen Ökosystem. Marius ist zwar auch Apple, aber dafür ist er halt viel mehr im Hardware-Bereich unterwegs und wir beide jetzt, also ich zumindest nicht so sehr. Das ist halt, es ist schon sehr, sehr cool, aber eigentlich technisch gesehen wäre die OMR eigentlich für uns auch was gewesen. Naja, sind wir nicht da?
Vielleicht also, nächstes Jahr.
Nee, ich habe nicht
dann
so
nicht.
Interesse, muss ich sagen. Ich gehe dann lieber zu irgendwelchen anderen IT-Festivals. Das ist dann. Oder Rock im Park oder so. Wobei, da bin ich zu alt geworden. Einfach zu alt für Festivals. Naja. Aber wir wollten über ein anderes Thema heute sprechen. Fang gerne an.
Ja, also wir wollten mal über Open Source versus Closed Source sprechen. Ich glaube, die Diskussion ist so ein bisschen hochgekommen von, ich weiß nicht, welche Episode das war, die 16, glaube ich, oder 15. Da haben wir über Betriebssysteme gesprochen.
Ja.
Und jetzt nicht, was besser oder schlechter ist, sondern was wir so benutzen, aus welchen Gründen. Wir benutzen auch alle mindestens mehr als eins. Also.
Ja.
Und
ich glaube, man kann nicht nur eins benutzen mittlerweile.
Nein, das geht halt nicht. Also jetzt vor allem im Desktop-Bereich. Also klar, natürlich könnte man jetzt sagen, Android ist auch Linux. Aber ich würde das jetzt nochmal als was anderes zählen.
Ja, mobil, und da bist du dann schon ein bisschen eingeschränkt, da gibt es halt diese zwei Platzhirsche. Und da ist es dann mehr so eine UI-Sache, dass sich ein bisschen anders anfühlt.
Ja.
Aber am Ende macht es keinen großen Unterschied.
Bei denen ist ja auch, bei den meisten Leuten ist ja auch keine bewusste Entscheidung. Die wenigsten holen sich ja ein Android-Gerät und sagen, ich möchte jetzt irgendwie Linux, weil Android Open Source ist und so weiter, sondern die wollen halt ein Samsung-Smartphone oder keine Ahnung, oder ein Google Pixel.
Ja,
aber wenn ich mir jetzt einen Laptop hole oder irgendwie einen Desktop-PC und dann dort irgendwie Ubuntu installiere, dann ist es wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, warum ich mich jetzt gegen Windows entscheide.
Denn es ist also Absicht auch.
Ja. Genau, es ist halt voll mit Absicht.
Ja, klar. Genau, aber ich glaube, da ist so ein bisschen ist so ein bisschen noch größer als nur das. Und ich weiß nicht, also das Themengebiet ist so riesig. Ich glaube, wir können da mindestens 12,5 Folgen Podcast dazu machen. Aber also ich glaube, Open Source und Closed Source, das ist so eine ellenlange Diskussion immer, was ist besser, was ist schlechter. Ich glaube, die Wahrheit besteht irgendwo wieder mal wie immer dazwischen, weil es ist nicht so extrem, es ist nicht alles nur gut und alles nur schlecht. Und ich glaube, wir benutzen auch alle Open Source und Closed Source Software, außer jetzt die Leute, die wirklich so hardcore nur Open Source haben wollen, die dann aber wirklich auch einfach Abstriche machen müssen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du nutzt ja auch wahrscheinlich vieles, was Open Source ist oder was Closed Source ist natürlich.
Genau, also ja, ich meine, gut, ich bin jetzt auf iOS und macOS unterwegs, das ist natürlich arg viel geschlossener, geht es eigentlich kaum. Obwohl die Programmiersprache, mit der ich arbeite, ist Swift und die kommt direkt von Apple, ist aber Open Source.
Das wusste ich nicht.
Ja, die ist komplett Open Source. Die haben sie, glaube ich, ein Jahr, nachdem sie es vorgestellt haben, haben sie die Ankündigung gemacht, dass das Ganze Open Source ist. Und krass. Und ich glaube, das hat der Programmiersprache eigentlich ganz gut getan.
Mhm.
Weil viel mehr die Firma nicht sich überlegen musste, okay, was wollen die Leute, sondern die Leute haben halt einfach die Sprache, haben halt einfach gemacht. Ah. Also man muss natürlich immer noch mal unterscheiden, weil die Programmiersprache Swift ist zwar Open Source, aber das ganze SDK, um iOS-Apps zu entwickeln, ist geschlossen.
Das ist close.
Genau, das heißt, die ganzen Frameworks und so weiter, die direkt von Apple kommen, da kriegst du halt praktisch nur Binaries. Da kannst du nicht reingucken.
Ja, ich glaube, lass uns vorher mal ganz kurz definieren, was Open Source bedeutet und was Closed Source bedeutet, für die Leute, die es vielleicht nicht ganz so detailliert wissen. Oder auch vielleicht, damit wir es auch gut abgrenzen können. Und zwar, Closed Source ist ja wirklich, du hast proprietären Code, das heißt, irgendjemand hat den Code bei sich, zum Beispiel jetzt Windows, Windows ist Closed Source. Wir wissen nicht genau, wie der Code von Windows aussieht oder von Windows Kernel, um jetzt mal was ganz Genaues zu sagen, von diesem Windows-Betriebssystemkern. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Linux auf der anderen Seite, da ist einfach der ganze Code einfach öffentlich lesbar. Jeder kann den angucken und jeder kann auch theoretisch Vorschläge machen, was man ganz konkret in einer Zeile Code ändern möchte, was wiederum Open Source ist. Und das kommt jetzt dann mit so einigen, Problemen und Vorteilen natürlich in beiden Richtungen. Aber die Grundidee ist eben, dass man den Code bekommt, den Code sich angucken kann und dann theoretisch auch was dran ändern könnte, wenn man das möchte. Und eben das Tolle bei Linux ist ja dann, die Leute haben angefangen, den einfach zu klonen. Also das heißt einfach wirklich den Code zu nehmen, daran weiterzuentwickeln, eine eigene Version davon auszubringen. Das, was dann bei Linux passiert ist, ist jetzt halt, wir haben nicht einen Linux, sondern wir haben halt Ubuntu, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und dann haben wir auch noch Arch, wir haben auch noch Manjaro, wir haben Linux Mint, wir haben Fedora, wir haben NixOS, wir haben noch 125 andere.
Ja, ich hab tatsächlich mal bestimmt über ein Jahr her, oder vielleicht ein Jahr, da habe ich mal so ein Video gemacht, wie man auf einem Laptop einfach Linux installiert.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach so ein bisschen so meine Gedanken während des Videos so durchgegangen, für welches Linux ich mich jetzt entscheide. Also ich glaube, man soll doch gar nicht Linux sagen, wenn man Ubuntu Unix oder sowas meint, sondern Linux GNU. Da habe ich dann auch ziemlich viele Kommentare
bekommen. Ja, da gibt es Feinheiten. Also im Grunde genommen, das eine bezeichnet ein bisschen mehr als nur den Kernel. Und wenn man dann aber wirklich das ganze Ding meint, dann muss man eigentlich auch wieder GNU sagen. Oder man sagt dann auch zum Beispiel Ubuntu. Oder man muss eigentlich sogar sagen, welche Desktop-Umgebung man benutzt. Wenn man jetzt zum Beispiel Mate hat, also es ist dann, wie dein Window-Manager aussieht und alles. Oder ob du jetzt i3 zum Beispiel in Kali benutzt oder sowas. Das sind alles Feinheiten. Im Grunde genommen wollen wir aber gar nicht darauf so sehr eingehen. Weil es ist schon mal cool, dass überhaupt du zeigst, wie man Linux halt drauf installieren kann, weil es einfach viele Leute nicht wissen, so.
Genau, und ich weil dann saß ich ja auch vor der Entscheidung, was installiere ich jetzt? Ja. Klar, ich wollte jetzt halt was Einsteigerfreundliches nehmen, dann findet man halt relativ schnell irgendwie Linux Mint, Ubuntu, ja. Irgendwie sowas. Und da habe ich auf Wikipedia, gibt so eine schöne Grafik, wo wirklich eigentlich jede Art von Linux irgendwie aufgelistet ist.
Ja.
Und es ist so ein riesiger Graf. Baum. Also es ist so ein riesiger Baum. Es ist komplett irre. Und dann gibt es dann auch mal von Ubuntu, genau, also Ubuntu ist ja halt auch Open Source. Und da sind halt auch Leute hingegangen und gesagt, ja, da gibt es so ein paar Sachen, die gefallen uns nicht. Haben sie einfach abgezweigt. Haben ihre eigene. Haben sie
Kubuntu draus gemacht oder Lubuntu oder Xubuntu. Also die gibt es wirklich alle.
Genau, also das ist ja praktisch dann eigentlich nur, welche Desktop-Oberfläche du, glaube ich, hast. Also,
ja, teilweise. Das ist ein bisschen, also es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt auch noch so, also zum Beispiel Linux Mint ist ja auch eigentlich von Ubuntu abgeforkt gewesen.
Ja.
Wobei die, glaube ich, irgendwann mal auf Debian dann umgestiegen sind, oder nicht? Aber, also ja, das ist.
Linux ich sehe schon ist die riesig. Kommentare, wir werden geroastet mit gefährlichem Halbwissen.
Es gibt eine tolle Seite, wenn ihr da ein bisschen tiefer reingehen wollt, nennt sich DistroWatch. DistroWatch. Punkt weiß ich nicht mehr, Top-Level-Domain müsst ihr googeln. Aber da sieht man dann auch so wirklich, was die Eigenheiten von der jeweiligen Distribution sind. Also es gibt dann Unterschiede, zum Beispiel Rolling Releases oder Stable Releases. Ubuntu und Debian sind eher so Stable. Arch wäre zum Beispiel jetzt Rolling Releases. Dass du quasi wirklich, wenn jemand ein neues Paket veröffentlicht, du kriegst das sofort. So, du kannst sofort
immer patchen. Genau, du musst nicht auf ein Betriebssystem-Update warten.
Genau, was halt bedeuten kann, dass du auch mal was Kaputtes bekommst, falls irgendjemand halt nicht so ganz aufgepasst hat beim Hochladen und keine Tests laufen lassen hat. Es kann aber auch natürlich sein, dass du einfach Patches für Fehler sehr viel schneller bekommst, weil niemand anders die reviewen muss, außer derjenige, der halt diese Patches veröffentlicht. Und wir sind eigentlich schon mittendrin bei Linux. Aber wir nutzen, also im Grunde genommen ist ja Linux auch so ein bisschen, oder Unix eigentlich auch im Kern das, was Android ausmacht. Und lustigerweise auch bei Windows, für die, die es nicht wussten, es gibt das Windows Subsystem Linux, WSL heißt das Ding. Das ist quasi ein wirklich ein Programm, was ihr euch installieren könnt. Dann könnt ihr in Windows das Linux-Terminal benutzen. Ich mache das regelmäßig. Ich habe sogar mir ein Skript geschrieben, dass wenn ich den PC hochfahre, dass dann eine Linux-Anwendung quasi bei mir ausgeführt wird über dieses Subsystem, einfach das quasi was gebackupt wird von mir.
Wie funktioniert das? Wird das dann virtualisiert oder?
Es ist eine Virtualisierung drin, also es ist eigentlich ein Ubuntu, ein Headless oder halt ein Ubuntu ohne Oberfläche, was da läuft, soweit ich weiß. Bei mir zumindest. Also es gibt verschiedene, glaube ich.
Ich habe es nie ausprobiert, deswegen. Ich bin ja.
Also ich hab's auch eingerichtet und ich habe alles verwendet, aber ich bin ehrlich, ich habe es nicht wirklich viel customized, weil ich halt, also du kannst alles machen. Oder administrieren, was dein Windows angeht. Und dafür benutze ich es halt ganz gerne, weil ich mit Linux sehr viel wärmer bin als mit PowerShell jetzt zum Beispiel. Aber was ich damit sagen wollte, ist im Endeffekt, die Wahrheit heutzutage besteht eigentlich so aus einer Mischwelt. Also selbst wenn ihr was Geschlossenes benutzt, wie Windows zum Beispiel, ihr habt trotzdem die Möglichkeit immer, oder es ist immer irgendwo noch Open Source mit drin. Also jetzt zum Beispiel Linux ist in Windows noch mit drin verwurstet. Und zum Beispiel jetzt auch das Aufnahme oder meine Kamera. Ne? Ich habe hier OBS zum Beispiel. OBS sorgt dafür, dass mein Kamerabild, was roh ein bisschen arg farblos aussieht, sag ich mal, weil es einfach ein rohes Kamerabild ist, die nehmen normalerweise nicht so stark Farben auf, da kommt dann ein Farbfilter drüber, also quasi ein LUT, damit mein Color Grading normal aussieht. Und das kommt dann über die OBS-virtuelle Kamera hier in das Programm rein, mit dem wir gerade aufnehmen, also in Riverside.
Und OBS ist komplett Open Source.
OBS ist komplett Open Source, genau. Aber jeder kann es theoretisch natürlich hergehen und OBS für sich anpassen und dann wieder weiterverwenden. Da gab es auch solche Sachen wie zum Beispiel Streamlabs, basiert komplett auf OBS, soweit ich das weiß, oder zumindest so ein Großteil auf OBS. Ja, es ist
eigentlich OBS, die haben ihre eigene Integration praktisch dort reingeflanscht, damit man mit seinem Streamlabs-Account dann, ich weiß nicht, welche Themes und so weiter installieren kann.
Genau. Und dann hast du eigentlich diesen Open-Source-Kern, aber du hast gleichzeitig wieder so ein bisschen proprietäre Software obendrauf gepackt, die dann das Ganze so ein bisschen mehr zusammenhält. Und damit machen die dann auch im Endeffekt Geld, so mit dem Service, den sie da haben.
Genau. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, Open-Source zu monetarisieren.
Ja, das ist richtig schwer, genau. Also gerade OBS, Firefox oder sowas, die finanzieren sich ja eigentlich alle durch Gratis-Mitarbeiter, wenn man so möchte.
Ja, vielleicht durch Spenden und so. Ja. Also ich finde es ja, es ist halt schwierig. Also ich meine, ich arbeite jetzt seit 10 Jahren in der Softwareentwicklung. Ja. Und bei uns, also ich habe nie professionell an Open Source mitgearbeitet. Das war alles geschlossen. Krass, weil, ja, wenn man jetzt mal überlegt, also ich, klar, es ist jetzt halt die App-Entwicklung. Mhm. Da könnte man natürlich sagen, die App könnte sich jeder installieren. Also ich habe bei Payback gearbeitet. Dann habe ich davor bei Freeletics, so eine Fitness-App, gearbeitet. Jetzt arbeite ich bei Vibro TV, TV-Streaming. Und ich glaube, wir könnten schon Teile unserer App, jetzt da wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, könnten wir open sourcen. Das wäre, glaube ich, kein Problem, wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt so ein Teil. Angenommen, wir hätten jetzt unser eigenes Framework für XY geschrieben, was wir dann benutzen. Das könnte man extrahieren ohne unsere Geschäftslogik, was sozusagen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, unsere Betriebsgeheimnisse sind, dass wir die praktisch nicht verraten.
Ja,
weil, verstehe. Ich meine, wir haben natürlich auch Konkurrenten. Und klar. Und ich weiß es auch, wenn die Konkurrenz jetzt ihren Code veröffentlichen würde, da würden wir natürlich auch reinschauen und gucken, wie haben die das und das und das gemacht. Und du versuchst natürlich auch so ein bisschen
Probleme, die man halt hat.
Ja, genau, nicht nur die Probleme, aber du hast vielleicht irgendwie neue Funktionen. Also das Feature-Set ist ja bei den meisten Apps ist ja ähnlich. Ist ja nur die Umsetzung, die dann anders ist.
Ja.
Und es gibt bestimmt irgendwelche Funktionen, die wir haben, die Konkurrenz aber nicht. Und wenn wir jetzt unsere App komplett veröffentlichen würden und trotzdem sagen, gut, wir verkaufen halt praktisch unsere Lizenzen, weil die Leute bezahlen ja ihre Subscription, damit wir praktisch die Lizenzen, die wir eingekauft haben, damit wir den Stream weiterreichen können. Also wir grabben ja nicht irgendwie einfach ProSieben und so weiter, sondern wir als Firma bezahlen dafür und wir verkaufen das dann praktisch an die Leute weiter. Mhm. Die App an sich ist ja gratis, dafür muss man ja nicht bezahlen. Also du bezahlst ja nur für die Inhalte. Und theoretisch wäre es eigentlich ein schöner Gedanke, wenn man sagt, okay, die Leute könnten aktiv daran mitarbeiten. Aber das Problem ist halt auch, dass dann halt die Konkurrenz würde sich auch dann halt irgendwie, bedient. Würde natürlich auch unsere, oder es, die Möglichkeit wäre halt, dass die unseren Code dann nehmen für eine bestimmte Funktion, die vielleicht relativ, oder die ziemlich aufwendig ist zu entwickeln, vielleicht irgendwie Monate gedauert hat.
Ja.
Und andere können es dann irgendwie in 2 Wochen dann einfach mit einbauen und können dann praktisch aufholen.
Ja.
Also das sind halt so einige Gedanken, die dann halt mit dabei sind. Dazu kommen natürlich auch so Sachen wie Security, weil gerade wenn es geschlossen ist, kann man natürlich argumentieren, es ist einfacher, irgendwie Sicherheit herzustellen. Andererseits bei Open Source ist es so, dass die Leute praktisch die Schwachstellen aktiv finden können.
Ja, also das Ding ist, also es wäre dann sowas wie Security through Obscurity, also quasi dadurch, dass man halt nicht weiß, wie die App funktioniert, ist es schwerer, eine Sicherheitslücke zu finden.
Genau, natürlich.
Darauf kann man sich aber nicht verlassen, also dass es halt ein Angreifer findet, die trotzdem. Deswegen, Open Source gilt da schon teilweise als sicherer, weil du einfach Leute hast, weil du im Prinzip keine Limits drüber hast, wer alles Sicherheitslücken finden kann.
Ja, klar, weil natürlich jeder reinschauen kann.
Ja, also. Aber im Grunde genommen, ich habe darüber auch mal ein Video gemacht auf dem The Morpheus-Kanal. Im Grunde genommen, wer macht das wirklich? Also wer liest sich wirklich den Code durch von der Software, die er benutzt? Das macht kaum jemand. Im Grunde genommen geht es ja nur noch darum, dass man sie halt einfach benutzen kann. Nicht, dass man sie wirklich Probe lesen kann. Weil ich habe das auch mal, also ich habe ja, wir haben ja die Bootstrap Academy, haben wir ja nicht Open Source gemacht, aber wir haben den Source Code veröffentlicht, so dass ihn jeder anschauen kann zumindest.
Okay,
haben eine restriktivere Lizenz drauf gemacht, dass nicht jeder einfach sagen kann, hey, wir benutzen es jetzt und wir hosten es jetzt bei uns lokal.
Ja.
Weil das einfach der Mission widerspricht, dass wir so eine Bildungsplattform haben, wo wir alle dran gemeinsam arbeiten können.
Mhm.
Aber der Source Code ist an sich auf GitHub. Jeder kann ihn durchlesen.
Okay.
Und man kann natürlich auch dran mitarbeiten, bekommt dann quasi in der App an sich auch quasi Morphcoin dafür, wenn man was gelöst hat, ein Issue oder sowas. Und wir haben das jetzt auch gemerkt, dass es gibt ein paar Leute, die wirklich dran mitarbeiten, aber es sind nicht irgendwie tausende Menschen, die sich da den Code durchlesen und nach Fehlern gucken. Selbst mit KI jetzt, wo man sagen würde, ey, es ist ja voll einfach geworden, irgendwie Code-Probe zu lesen. Das ist nicht der Fall. Also man geht jetzt nicht hin und, also habe ich auch ehrlich gesagt nicht so gemacht bislang. Man geht nicht her und sucht sich dann irgendwie eine Open-Source-Anwendung und sagt dann, okay, ich gehe die systematisch durch und versuche da irgendwelche Lücken zu identifizieren. Das funktioniert so nicht.
Ja, also ich muss schon sagen, angenommen, ich will jetzt irgendwie ein Tool benutzen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben neulich darüber gesprochen, dass wir dass wir ziemlich viele Abos haben. Ja. Diese Subscriptions. Ja. Und daraufhin, nach der Episode, habe ich wirklich wahnsinnig viel gecancelt. Also, ja. Ich habe es jetzt sogar so gemacht, dass ich einen iPod, einen alten iPod habe ich mir gekauft und den benutze ich jetzt zum Musik hören. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Spotify, habe ich jetzt erstmal gekündigt. Geil. Allerdings, weil, und da komme ich nicht drum rum, ich brauche YouTube Premium. Ja. Und ich habe YouTube Music überhaupt nicht, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, aber im Prinzip ist es ja genau das gleiche wie Spotify.
Das ist genau dasselbe.
Das einzige, der einzige Pain ist ja immer, was mache ich mit meinen Playlists?
Ja.
Und da habe ich dann geschaut, wie kann ich die umziehen? Und da gibt es dann so verschiedene Services, irgendwelche Cloud-Dienste, die praktisch migrieren deine ganzen Playlisten. Mhm. Und dann habe ich auf Reddit, habe ich von jemandem gesehen, der dann geantwortet hat, ja, ich habe hier so ein Open-Source-Ding gemacht, das macht das alles für dich. Einfach in Python. Geil. Mit so einer ganz billigen, ranzigen UI. Das startest du im Terminal, dann geht so eine kleine UI auf mit ein paar Tabs und das schleust dich praktisch so durch. Du musst dich schon so, natürlich nicht so nutzerfreundlich wie jetzt so eine Webseite. Mhm. Es hat perfekt funktioniert. Und ich muss aber sagen, wäre das jetzt irgendwie ein Binary gewesen, jetzt für ein Windows, irgendeine Exe oder sowas,
ja,
dann hätte ich das wahrscheinlich nicht benutzt. Weil
hast du dir den Code angeguckt, wirklich, für den Teil?
Habe ich nämlich nicht, aber ich habe halt gesehen, dass irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert Leute haben gestartet und so weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz unbekanntes Projekt, sondern ein paar Leute haben sich das wahrscheinlich schon angeschaut. Und ich habe natürlich dann direkt schon Vertrauen gehabt, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Scam ist und ich mir irgendwie, mein Account irgendwie hacken lasse oder so.
Mhm.
Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich schon immer einen Vertrauensvorschuss habe, wenn ich Open-Source-Software benutze. Also wenn ich mir zum Beispiel auf GitHub einfach den Code runterlade oder vielleicht auf GitHub kannst du ja auch direkt die Releases irgendwie als Binary runterladen. Also da wird dann ein Release erstellt, dann wird halt das Binary kompiliert und dann wird es hochgeladen. Und also ich mache das mittlerweile automatisch, eigentlich schon eine ganze Weile, dass ich, bevor ich jetzt irgendwie ein Tool runterlade, wo ich mir nicht sicher bin, also jetzt gerade sowas, dass ich dann erstmal schaue, was gibt es in Open Source, was genau dieses Problem für mich löst und benutze dann halt erstmal das. Oftmals ist die Lösung halt nicht ganz so schön, also so wie dieses Tool jetzt, aber das ist sowas, das benutze ich jetzt ein einziges Mal, das schleust mich da durch und hat alle meine Playlisten von Spotify zu YouTube Music rüber migriert, ohne dass ich dafür jetzt was bezahlt habe.
Ja. Ja, ist natürlich so ein bisschen auch, kann man ausnutzen, lustigerweise. Also ist ja auch schon passiert, dass man speziell in Open Source Malware eingeschleust hat und da dann gesagt hat, hey, das guckt ja eh niemand durch, wir probieren es einfach mal. Ich habe auch mal tatsächlich für eine Recherche geguckt, was man sich so an Social Media Kram alles kaufen könnte, theoretisch. Da hat mich auch tatsächlich jemand angeschrieben aus der Community, der das ein bisschen professioneller gemacht hat. Und GitHub Stars waren auch dabei.
Achso, die kannst du ja kaufen, oder?
Die kannst du dir kaufen, ja. Deswegen, ja
gut, natürlich kann man es nicht kaufen. Im Internet kannst du ja alles kaufen.
Ja, genau.
Okay, krass.
Deswegen, ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtiger. Also ich benutze tatsächlich auch noch hauptsächlich die Open-Source-Software, die ich dann auch kenne. Mhm. Aber ja, so ein kleines Tool oder sowas, da ist ja, wenn es ein Python-Code ist, dann würde ich den einmal kurz durch zum Beispiel Claude oder GPT-4 oder sowas durchjagen. Ich würde sagen, hey, ist der bösartig? Was tut der? So. Das wäre alles, was ich machen würde. Also das würde mir reichen, so zu wissen, es ist wahrscheinlich nicht bösartig.
Mhm.
Ja. Das ist, also grundsätzlich aber Open Source ist halt so, du kannst es immerhin nachgucken. Wenn es jetzt irgendwie so ein Binary wäre, was du bei Chip Online oder bei Heise oder sowas runterlädst, dann musst du ja einfach darauf vertrauen, dass die das für dich geprüft haben, was erfahrungsgemäß schon mehrfach nicht passiert ist.
Ja.
Deswegen, Open Source ist da schon nochmal ein bisschen angenehmer, aber man sollte sich halt auch nicht komplett drauf verlassen. Aber wie du schon gesagt hast, die Finanzierung ist natürlich immer so ein bisschen, schwierig. Das sind halt, also das, was du jetzt benutzt hast, ist im Endeffekt ein nicht kommerzielles Tool gewesen, was einfach jemand für seinen eigenen Painpoint gebaut hat und dann halt für andere zur Verfügung gestellt hat.
Genau. So. Aber der bekommt jetzt nichts dafür. Aber nee, andere Firmen haben sowas gebaut, haben da vielleicht eine hübschere UI gemacht und du musst halt dafür bezahlen.
Genau. Und der hat das einfach so quasi für sich selber entwickelt, bekommt da jetzt nichts dafür, aber irgendjemand muss es ja trotzdem weiterentwickeln, wenn zum Beispiel Spotify oder YouTube irgendwie ihre API wechseln und das alles ein bisschen anders aussieht. Das heißt, er muss sich dann sozusagen um die Wartung kümmern und das wird meistens ja nicht mehr gemacht.
Ja, ich meine, wie halt viele einfach Projekte hast du angefangen und,
ja, richtig, genau.
Und hast dann halt keine Zeit mehr, weil irgendwann verlierst du natürlich auch das Interesse.
Ja.
Niemand anderes übernimmt das Projekt. Dann oftmals, gerade wenn man an so einem eigenen Projekt arbeitet, ich sehe auch die Qualität von meinen privaten Projekten und der Arbeit, die ich jetzt für meine normale Arbeit leiste.
Ja.
Da ist ja, ist natürlich gerade sowas wie Dokumentation und so weiter. Bei so meinen privaten Projekten dann. Manchmal, wenn ich nur will, dass es funktioniert, dann kann man zwar schon mal ein bisschen zusammenhacken, Dokumentation, ja, Tests, vielleicht, wenn ich gerade Lust habe, aber wahrscheinlich auch eher nicht, weil ich mir dann halt denke, ich mache das jetzt gerade alleine, das soll erstmal funktionieren.
Genau.
Das Projekt ist zu klein, also der Aufwand ist zu groß, um das jetzt halt irgendwie groß zu testen. Und dann übernimmt halt irgendjemand mal das Projekt. Oder und das ist halt super schwer, so ein Projekt zu übernehmen, weil es halt einfach nicht richtig dokumentiert ist. Also wenn es jetzt bei so einem kleineren bis mittleren Projekt ist. Also sowas wie Linux oder so. Ich habe da jetzt nicht auf GitHub reingeschaut, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die ziemlich picky sind.
Ja. Also ich meine, bei Linux ist es ja, das ist halt auch, also wenn du so kleine Projekte nimmst, da hast du dann halt einfach die Gefahr, dass sie schon nicht mehr funktionieren oder dass sie halt noch nicht funktionieren, weil sie einfach noch nicht fertig sind. Und wenn sie funktionieren, dann hast du so richtig Glück gehabt bei vielen Open-Source-Projekten. Aber bei den größeren, die kann man eigentlich auch schon nicht mehr als eine Person entwickeln. Selbst als eine Vollzeitperson kannst du das nicht entwickeln. Jetzt gerade sowas wie Linux oder gerade selbst das Maintainen einfach nur, also dass einfach nur die Sachen, die geändert werden müssen, reinkommen, von einem, keine Ahnung, Ubuntu oder von irgendeinem anderen großen Projekt wie Chrome zum Beispiel. Chrome, also die Engine an sich ist ja auch Open Source und trotzdem die Entwicklung macht ja dann komplett Google.
Ja.
Sprich, die Kerne sind zwar immer Open Source, und die kann dann auch jeder andere benutzen, wie jetzt zum Beispiel 180 Browser sonst auch schon sie benutzen, aber trotzdem entwickelt halt Google daran weiter und Google hat ja das Geld dafür im Endeffekt.
Aber die verdienen halt nicht direkt am Browser, sondern die erweitern damit halt einfach. Genau, ja. Also Chrome an sich ist ja auch kostenlos, aber die benutzen halt, also die integrieren ja ihre Services.
Ja.
Und damit sammeln sie Daten und damit können sie dann halt Geld irgendwie machen.
Und bauen ihr eigenes Ökosystem auf.
Genau,
also wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben, gerade sowas wie von meinem Android-Smartphone auf meinen Browser zu schicken, das wäre ohne Chrome nicht möglich. So, das geht bei Brave zum Beispiel, kann ich das nicht machen. Mhm. Weil eben die Google-Dienste nur im Chrome-Browser drin sind. Weil die Google-Dienste wiederum, die sind nicht Open Source.
Genau. Also, da haben wir ja wieder dieses OBS-Beispiel.
Genau.
Also, es ist schwer zu sagen, was jetzt besser ist. Also, wenn man sich jetzt mal überlegt, du hast sind ja die einzigen mobilen Betriebssysteme, die es so gibt. Es ist halt iOS und Android.
Also ja, klar, es gibt schon noch mehr, aber die verbreitetsten sind wirklich die beiden.
Also wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucher in den Mediamarkt gehe, kann ich mir ein iPhone kaufen oder irgendwas anderes.
Ja.
Und das andere ist eigentlich ausschließlich Android. Wenn ich mir jetzt ein Smartphone hole, klar, ich kann mir solche.
Ich glaube, man kann Fairphone mit EOS direkt kaufen, aber ich glaube nicht im Laden. Also du kannst es online kaufen, aber du kannst es nicht im Laden kaufen. Und Graphene musst du sogar immer selber drauf machen.
Aber das ist dann schon wieder so eine ganz bewusste Entscheidung.
Ja, deswegen das ist
also der normale Mensch. Also wenn man jetzt einfach mal so ein Pie-Chart anschaut, dann ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also gut, USA ist noch was anderes, aber jetzt Europa und wenn man jetzt vergleicht iOS und Android, die nehmen fast alles ein, dann gibt es halt noch so ein kleines paar Krümel, die sich halt durch andere aufteilen. Also,
ja, das ist nicht viel.
Das stimmt schon. Ich finde es halt so spannend, dass genau diese Open Source versus Closed Source Mentalität sich dann im Endeffekt für diese zwei Systeme also so rausdröselt. Also ja. Es gibt dort Closed Source mit iOS und Open Source mit Android, zumindest mit dem Kern von Android.
Ja, mit dem Kern zumindest, ja.
Genau, also klar, Samsung hat dann nochmal ihre, ich weiß nicht, das heißt wahrscheinlich nicht mehr TouchWiz, das hieß früher TouchWiz, die Benutzeroberfläche.
Achso, ja, aber die ist ja, also trotzdem ist, ich glaube, trotzdem hast du erstmal den Kern Android und dann hast du quasi die Google-Dienste obendrauf und dann kommt nochmal Samsung und hat einfach eine andere UI obendrauf.
Genau, und nochmal ein paar andere Funktionen und diese ganzen Sachen sind dann natürlich wieder geschlossen.
Ja.
Weil da haben wir das natürlich wieder, dass Samsung hat jetzt irgendwelche Special KI-Feature mit, keine Ahnung, oder
und damit auch, verdienst du das Geld.
Genau, und damit unterscheiden die sich halt auch von anderen Unternehmen.
Ja.
Also du könntest natürlich auch hingehen und sagen, ja, ich baue jetzt mein eigenes Android-Gerät, mach da einfach nacktes Android drauf mit einer Standard-UI.
Ja, die Android-Vanilla-UI, die ist eigentlich ganz geil. Ich mag die am liebsten tatsächlich.
Das wäre aber auch so mein Ding. Wenn ich, glaube ich, mir ein Android-Gerät holen würde, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie so ein ganz plaines Android benutzen. Ja,
tatsächlich, ich habe eigentlich genau deswegen mir extra einen Pixel geholt, weil es halt dieses Vanilla-Android hat, ohne jetzt irgendwelche extra UIs von irgendjemandem drauf, wo ich dann wieder irgendwelche anderen Apps nicht deinstallieren kann. Das kann ich nicht leiden.
Ja, also klar. Und
aber die Mentalität an sich, also gerade so mobil sehen wir die ja schon gar nicht mehr so richtig. Also ich meine, man sieht es noch so im Kern, du kannst Android ein bisschen mehr anpassen, als du es jetzt bei iPhone kannst. Und dafür funktioniert halt iPhone einfach flüssiger mit den ganzen Integrationen. So, das sind so die Kernargumente, die man auf einer oberflächlichen Diskussion regelmäßig sieht oder hört. Die Monetarisierung ist bei beiden nicht durch das System gegeben. Was normalerweise ja bei klassischer proprietärer Software war es ja so, dass du halt die Software verkaufen kannst. Und bei Open Source verkaufst du halt nicht die Software, da verkaufst du halt den Service drumherum. Also zum Beispiel, es gibt ja auch ein Linux, was im Endeffekt ja komplett Open Source ist, wo man aber trotzdem auch Geld mit verdient, zum Beispiel Red Hat. Red Hat ist so ein Beispiel, wie man komplett Geld damit verdienen kann, weil die einfach eine Beratungssoftware draus gemacht haben. So,
ja.
Die setzen dir das auf, die sind dein Unternehmensservice für alles drum und dran. Und trotzdem ist eigentlich das ganze System ist ein Linux, das ist alles open.
Ja, also die machen dann praktisch den Service dazu.
Ja, genau, ja. Ja. Genau.
Ist nicht bei WordPress so ähnlich? WordPress ist doch auch komplett Open Source.
WordPress ist komplett Open Source, genau, ja. Kannst auch alles machen.
Aber du kannst auch einfach, ich weiß nicht, auf WordPress.irgendwas kannst du dir, glaube ich, einfach eine WordPress-Installation hosten.
Das macht dann, ja. Das kann. Das, aber da zahlst du dann wieder fürs Hosting zum Beispiel.
Ja,
das
genau.
Das ist immer der Service drumherum, der dann irgendwie monetarisiert wird, während normalerweise bei klassischer proprietärer Software, also die nicht Open Source ist, würdest du die Software verkaufen, was Apple an sich nicht tut. Die Software an sich kostet nichts. Du zahlst für den Service vom Abo, klar.
Ja.
Und du zahlst halt wahnsinnig viel einfach für die Marke und fürs Telefon. Oder halt für die Hardware auch.
Das ist halt auch die Sache, dass du kannst ja die Software verkaufen, aber da gibt es ja trotzdem von vielen Firmen noch immer das Argument, die Software gehört dann trotzdem nicht dir.
Ja.
Also, dass du dann trotzdem nicht Sachen verändern darfst.
Ja, das darfst du meistens ja auch nicht.
Obwohl du sie ja eigentlich bei dir benutzt, also.
Ja. Wobei du die Software auch nicht, also die Software zu verändern wäre ja wiederum was anderes. Da würdest du ja dann das Recht für Veränderung und dann wiederum den Source Code bekommen und den müsstest du ja kompilieren können, dass du überhaupt was verändern kannst. Mhm.
Also, ja. Was ich halt so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, ist, dass ist natürlich nicht immer so, aber dass unterm Strich oft die Qualität bei Closed Source besser ist, also bei dem Endergebnis, weil halt einfach der monetäre Aspekt dahinter ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich programmiere jetzt irgendeine App, die irgendwas macht und ich verschenke die Open Source, ich stelle die kostenlos in den App Store, dann ist natürlich auch mein Anspruch ein ganz anderer.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich will dafür Geld verlangen, dann müsste ich eigentlich noch mehr liefern. müsste ich eigentlich mehr liefern. Ist natürlich nicht immer so, aber wenn ich jetzt, ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt eine App programmiere und sage, ich brauche dafür jetzt Hilfe und ich mache das Open Source, dann bin ich einfach froh, wenn jemand praktisch kostenlos bei mir mitarbeitet.
Ja.
Das heißt, da bin ich natürlich nicht so pingelig. Aber wenn wir jetzt in der Firma ein Bewerbungs also eine offene Stelle haben und Leute bewerben sich oder sind halt einfach in einem Bewerbungsprozess drin, da sind wir natürlich viel pingeliger, wen holen wir da jetzt rein?
Ja.
Weil halt die Qualität nochmal eine andere sein muss. Natürlich nicht nur die Qualität, sondern halt auch Effizienz, Schnelligkeit und so weiter, weil
ja.
Ich will da natürlich lieber mit jemandem zusammenarbeiten, irgendeine Person, die gleiche Arbeit besser macht als eine andere Person.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei,
OpenSource muss ja nicht unbedingt immer kostenlos sein in dem Sinne, sondern es ist ja schon möglich, dafür auch Geld zu verlangen, aber du kannst halt nicht für die Software Geld verlangen, weil sonst kommt einfach jeder und sagt, ja gut, dann kompiliere ich es mir halt selber und installiere es mir halt so.
Ja, also aber Freema zum Beispiel macht das. Ja, trotzdem.
Ja, genau. Also Freema macht das zum Beispiel. Freema verlangt einfach für die App 4 Euro waren es, als ich sie gekauft habe. Weiß nicht, wie viel es mittlerweile ist. Oder was mehr, weniger? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie halt was gekostet, die App an sich. Obwohl mittlerweile eigentlich sowohl Frontend als auch Backend komplett Open Source sind.
So Geld aber die macht, hosten das Backend, oder?
Genau, die hosten das Backend für mich. Richtig. Und dadurch, dass sie halt das Backend hosten, kann ich halt auch darüber mit anderen Leuten schreiben. Ansonsten müsste ich das halt alles selber konfigurieren, was für mich keinen Sinn machen würde. Aber so kann man jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, ich gucke mir das Ganze an. Was genau passiert denn da eigentlich?
Aber könnte man jetzt, statt jetzt im App Store die App zu kaufen, einfach den Quellcode runterladen, die App selbst kompilieren und es spricht dann mit dem Threema Backend?
Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Könnte sein, dass es klappt. Aber.
Ja, weil das ist halt auch so eine Hürde, weil, ganz ehrlich, eine random Person wüsste ja gar nicht, wie man praktisch so eine. Also bei Android kannst du auch sagen, ja, da lade ich mir halt das APK runter.
Ja.
Aber bei iOS geht es ja nicht so einfach. Da brauchst du du brauchst einen Developer-Account und dann kannst du dir die App praktisch. Kannst du dir ja praktisch dann selbst runterladen und installieren. Also auch ein gutes Beispiel, wo Open Source richtig toll ist. Bis vor kurzem konntest du ja keine Emulatoren auf iOS laufen lassen, also so Nintendo, Game Boy Emulatoren und so weiter.
Krass, okay.
War immer verboten. Jetzt mit dem Digital Market Act müssen sie ja diese alternativen App-Stores drauflassen und da gibt es dann auch diese Emulatoren.
Mhm.
Aber bis vor kurzem war das halt nicht der Fall und es betrifft ja auch nur iOS. Das heißt, weil iPad ein eigenes Gerät ist und kleiner, deswegen zählt es nicht dazu.
Das ist der Wahnsinn.
Das gleiche auch bei Apple TV. Und das heißt aber nicht, dass es diese Emulatoren nicht gibt.
Mhm.
Und dann gibt es Emulatoren, die kannst du dir halt einfach selbst installieren. Da brauchst du ja kein Backend. Da lädst du dir halt einfach den Quellcode runter, stöpselst das an. Du musst halt einen Entwickler-Account haben. Und ich habe halt auch einen Bezahl-Account natürlich. Und das heißt, die App wird auch nicht nach, keine Ahnung, nach kurzer Zeit einfach vom Gerät wieder entfernt.
Mhm.
Und dafür ist es dann schon ganz praktisch. Aber das ist halt eigentlich.
Aber es ist eine riesige Hürde. Das ist ja, also es ist schon absichtlich so gemacht, dass die Hürde sehr, sehr groß ist.
Ja.
Man möchte vieles, glaube ich, bei Apple gar nicht so haben. Während bei Android ist halt einfach so, jo, mach du mal, es ist uns eigentlich egal, bist selber verantwortlich so.
Ja.
wirklich open ist es aber trotzdem auch bei Android natürlich nicht. Also klar, der Kern ist offen, du kannst relativ viel machen, aber da ist dann auch wieder so ein bisschen die Balance zwischen Security und was kannst du alles machen. Zum Beispiel jetzt gerade bei Android haben sie ja den Root-Modus, also du bist ja standardmäßig nicht Administrator auf deinem Gerät. Du kannst das Gerät aber routen, wenn du das möchtest.
Ja.
Bei Apple geht das ja wiederum gar nicht. Da kannst du eigentlich nur mit einem Exploit routen. So.
Ja, mit einem Jailbreak, aber ich glaube, diese Jailbreak-Community, die ist ja auch
die nicht ist mehr aktiv. Tot.
Ja, die ist ziemlich tot auf iOS. Früher habe ich das auch immer gemacht, immer mein iPhone gejailbreakt, um irgendwelche Funktionen zu aktivieren. Ja. Ganz ehrlich, das braucht man heutzutage gar nicht mehr, weil die meisten Funktionen sind jetzt schon da. Also das ist jetzt nicht mehr so spannend, würde ich sagen.
Ja, aber also es ist halt auch einfach, es ist eine tatsächliche Sicherheitslücke, die sie einfach ausgenutzt haben, um dann halt diese Root-Rechte zu bekommen. Bei Android ist es halt, du kannst es schon machen, aber bist halt selber schuld, wenn irgendwas kaputt geht.
Ja.
Das
ist dein Fazit.
Ja,
boah. Was ist besser, Open Source oder Closed Source?
Wenn Open Source, wenn wir nicht das Problem mit dem Geld hätten, wäre Open Source definitiv besser. So, wenn jeder einfach. Wenn wir kein Geld hätten, generell kein Geld hätten, dann wäre Open Source easy. Dann wäre es easy die beste Lösung, die man haben kann. Weil dann kann jeder mitentwickeln, dann kann jeder auch sagen, hey, ich entwickle jetzt Vollzeit, I don't know, eine Open Source App, die ich halt voll geil finde. Aber solange wir halt irgendwie leben müssen von irgendwas, muss man auch Entwickler bezahlen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, da zu sagen, nee, die dürfen alle kein Geld verdienen. So, die müssen alle alles Open Source machen und in ihrer Freizeit dann am besten noch weiterentwickeln an Open Source Projekten. Ja, nee, wir haben auch irgendwann Feierabend. So. Und wir Entwickler müssen ja vor allem darauf achten, dass wir uns auch mal bewegen, wenn wir Feierabend haben. Ich habe so viel Statistiken schon gesehen, dass quasi wir einfach, jo, Feierabend, Wechsel von der professionellen, von der Softwareentwicklungsumgebung, die wir für die Arbeit brauchen, hin zum privaten Projekt. So.
Ja.
Da ist dann halt Work-Life-Balance gleich freiwillig sozusagen kaputt gegangen. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass Open Source da immer alles so einfach macht und so gut macht. Allein diese Mentalität eben, die wir auch schon angesprochen haben, dass es halt gratis sein soll, ist schwierig.
Ja.
Also ich glaube, so ein Spagat aktuell ist schon ganz gut. Wenn man es irgendwie monetarisieren kann, ist Open Source das Beste, was du haben kannst. Aber ohne Monetarisierung in der Freizeit drin weiterentwickeln, das ist nicht so geil. Ja, das ist so meine Idee.
Nee, kann ich dir absolut zustimmen.
Ja.
Also.
Wir müssen heute ein bisschen früher aufhören, genau. Weil Menschen noch Termine haben und genau. Ich noch in meinem Skript weiterschreiben muss.
Das ist eine kurze, knackige Folge.
Genau. Aber wir werden das Thema nochmal aufgreifen, nehme ich an, weil es ist einfach so ein riesiges.
Ja, genau. Also es war jetzt nur mal so ein einführender Impuls, würde ich jetzt mal sagen.
Und ihr dürft uns dann noch Impulse schreiben, auf die wir dann weiter eingehen sollen. Und wie ihr roastet uns wegen Linux. Dann gehen wir da richtig drauf ein.
Es wird trotzdem passieren.
Dann machen wir dazu eine richtig eigene Folge, wo wir nur über Linux und Rolling Releases reden. Und ja.
Was ist das beste Linux-Betriebssystem?
Oh Gott. Ja, da zettelst du einen Krieg an. Das wollen wir nicht. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Kommentiert uns, was eure Wünsche sind für die nächsten Folgen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, bis dahin.
Ciao. Bis dann.